Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute in einem ganz spannenden Interview, denn ich bin nicht allein, wie man so oft hat. In einem Interview ist man immer nicht allein, aber in diesem Interview ganz besonders, weil wir uns live sehen. Normalerweise mache ich die Interviews sehr oft einfach digital. Und ich habe hier die Olga bei mir zu Gast. Hallo Olga.
Hallo Max.
Geht's dir gut?
Ach, bei dem tollen Wetter nach den Feiertagen eigentlich super.
Blenden, danke schön. Sehr schön. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema, denn wir möchten über oder zu den elementaren Fachhändler sprechen. Stellvertretend hierfür, also für die stellvertretend für die Fachhändler, die deutschlandweit sind, sind wir hier in Karlsruhe bei der Firma Stober. Und in der Ausstellung drin, das heißt, diejenigen, die den Podcast hören, können jetzt auf YouTube gehen und das Ganze sich dann auch im Video anschauen. Okay. Und diejenigen, die auf YouTube schauen, die können jetzt auch auf den Podcast gehen und nur das Audio anhören. Also ja, man kann auch beides machen. Genau, wir Fachhändler, Elementares, Garagentoren, Hauseingangstüren, Hausinnentüren.
Jawohl.
Wir fangen mal vielleicht mal ganz allgemein an. Wieso sollte ich denn zu euch kommen und nicht online einfach irgendwas aussuchen, Bestellung drücken und dann kriege ich das geliefert?
Das geht natürlich auch.
Bei euch?
So, nein, es geht auch mit Online-Einkaufen. So also, ist es nicht.
Genau.
Es ist nur immer zu bedenken, der zeitliche Aufwand, den man selber betreiben muss.
Ja.
Bis man alle Fachinformationen beisammen hat, dauert es. Wir sind nicht einfach so Fachhändler. Also wir haben einen langen Weg bis dahin eigentlich hinter uns gelegt. Wir unterhalten uns untereinander. Wir kennen die Neuheiten. Wir kennen wirklich die neuesten Produkte. Wir kennen auch die Unterwassersteine, die einem tatsächlich irgendwo in den Weg gelegt werden könnten.
Ja.
Wir kennen Situationen oder Momente, wo es eventuell schief gehen könnte.
Ja.
Und weisen auch darauf hin. Mhm. Was auch sehr oft sehr viele Nerven einem und sehr viel Geld erspart.
Aber
wir haben auch Anbindung an die Handwerker, an die Richtigen,
Mhm.
wo wir auch ganz genau wissen, okay, dieses Thema wird am besten da betreut. Also erstens locker, zweitens auch in der Materie ist der Handwerker super verwurzelt und wir können einfach breit gefächerter den Kunden beraten, damit er auch tatsächlich das für sich gefunden hat, was auch 20 Jahre danach von ihm selber als toll empfunden wird. Und nicht so, ach, hätte ich es doch gewusst.
Hätte ich es doch anders gemacht.
Genau.
Ja, und, aber es, sag mal, das ist doch, also, ist doch halb so wild. Wenn ich jetzt online mir meine Zahnpasta bestelle, dann habe ich das mit zwei Klicks fertig. Und wieso sollte es bei einer Tür anders sein?
Naja,
könnte sich ja der ein oder andere denken.
Stimmt ja auch, nur bei der Zahnpasta, okay, Schitte, ich habe mich vergriffen.
Ja.
Wenn die Tube leer ist, kaufe ich die nie wieder und kaufe dann die nächste.
Genau.
Und dann ist es Learning by Doing.
Genau.
Und irgendwann mal bei dem 10. Versuch bin ich endlich mal bei der Zahnpasta angekommen, die genau die meinige ist.
Ja.
So, bei der Haustür ist es schwieriger.
Die tauscht man nicht einfach so mal aus nach zwei
Nein.
Wochen.
In der Regel, wenn man sich wirklich eine gescheite Haustür ins Haus geholt hat, sollte sie um die 30 Jahre lang heben. Und das Problem ist
wenn
nur, diese Haustür, wenn nicht mehr,
genau.
aber die nimmst du wirklich jeden Tag in die Hand.
Ja.
Mindestens zweimal, wenn du das Haus verlässt und wenn du wieder zurückkommst. Und dieses Gefühl, also wenn dich irgendwas daran stört, siehst du das immer.
Ja.
Und Es sind so viele Momente, so viele Lichtblicke, die man einfach schätzen sollte. Und wenn irgendwas schön ist und wenn du mit deiner Wahl zufrieden bist, wenn alles so funktioniert, wie du es dir gedacht hast, es ist schön.
Ja.
Also es ist wieder mal 10 Minuten deines Lebens, die einfach Sonnenschein sind und kein Gewitterwolke.
Ich habe da gerade jetzt eine ganz, ganz interessante Analogie im Kopf. Wenn wir uns ein neues Auto zulegen wollen, dann recherchieren wir ja wochenlang, wenn nicht monatelang, was gibt es, worauf muss man achten, was muss man beachten und so weiter und so fort. Wir informieren uns, wir lesen in den Zeitschriften, wir schauen uns Videos an, wir gucken im Internet und so weiter und so fort. Also wirklich eine intensive, weil wir sagen, hey, das sind 30.000 oder 40.000 Euro, die ich jetzt ausgebe.
Korrekt.
Da möchte ich auch Bescheid wissen.
Natürlich.
Und wenn ich mir jetzt aber zusammennehme, ein Garagentor, eine Hauseingangstür und die Hausinnentüren, da komme ich auf eine Summe, die ist vielleicht sogar drüber. Ja.
Und, durchaus möglich.
Oder zumindest in dem Bereich. In dem Bereich. Und da liegt es auch auf der Hand, dass man jetzt nicht, also deswegen, das ist ja nicht so ein Prozess, wo man das wie eine Zahnpasta einfach online zwei Klicks und dann habe ich das bestellt. Da liegt es doch auf der Hand, dass man sich informiert. Mhm. Und ich kann mich natürlich online informieren, aber warum sollte man zu euch kommen, um bei euch nochmal Informationen einzuholen?
Abgesehen davon, dass die Fachhändler auch dementsprechend die Ausstellungen haben, so wie auch unsere hier, wo wir alle Muster, alle Oberflächen, auch zum Streicheln, zum Anfassen, zum in die Hand nehmen da haben. Ja. Sehr oft sind unsere Entscheidungen, natürlich denken wir alle logisch, alle Menschen denken, also versuchen logisch zu denken, aber man dürfte den Bauch nicht unterschätzen. Das ist auch so ein Kamerad, der immer im Boot sein sollte. Und dieser Bauch, in dem Moment, wo ich irgendwas anfasse, denke ich, oh, genial. Das will ich haben.
Ja.
Dann haben wir den Bauch schon mal im Boot.
Ja.
Dann ist es doch schon mal super.
Ja.
Und der Bauch, also der trügt einen eigentlich nie.
Hm.
Also den kann man nicht bestechen. Also entweder ist er dabei oder er ist nicht dabei. Und online kannst du den Bauch nicht begeistern.
Ja.
Also das kann er nicht. Online ist unser Kopf dabei. Und dann fällt ein kräftiger, ein wichtiger Bestandteil von diesem Empfinden, von diesem Gefühl. Wir verkaufen ja nicht nur Sachen. Das sind wirklich Gefühle, Emotionen.
Ja, genau.
Es sind, also du hast ja schon richtig gesagt, es ist echt ein Haufen Geld, was man da reinsteckt.
Ja.
Und wenn man sich nicht daran ergötzen kann, dann ist es irgendwo schade um das Geld. Wenn man sogar noch mehr vielleicht ausgegeben hat, als man geplant hat, aber man hat jeden Tag oder zumindest jeden dritten Tag ein tolles Gefühl, wo du denkst, oh schön, dann tut dieses Geld nicht weh.
Ja.
Weil dann weißt du, okay, ich habe mein Leben tatsächlich schöner gemacht.
Jetzt kommt ein neuer Kunde zu dir.
Mhm.
Er läuft hier rein und sagt sich, ja, ich möchte eine Hauseingangstür haben.
Mhm.
Was würdest du sagen, worauf er besonders achten müsste?
Och, das gibt sehr viele Dinge. Man beginnt einfach nur, also was möchte der Kunde technisch haben, jetzt und vielleicht in 20 Jahren.
In der Zukunft denken, genau.
Weil wir dürfen nicht vergessen, das entwickelt sich alles so schnell. Auch wenn ich sage, im Moment möchte ich keine App-Steuerung. Wie alt sind meine Kinder? Werde ich das in 10 Jahren vielleicht tatsächlich brauchen, weil die Kinder dann doch schon weiterdenken, weil ich mich weiterentwickelt habe.
Ja. Aber das weiß ich ja gar nicht am Anfang.
Natürlich nicht, aber ich muss ja trotzdem die Tür dann vielleicht schon mal im Vorfeld so ausstatten,
dass
er auch in 20 Jahren solche Trends mitmachen kann.
Vielleicht noch nicht angeschlossen ist, aber die kann das zumindest und dann kann ich ja immer noch in 5 oder 10 Jahren nochmal nachrüsten.
Genau, okay. Weil bei einer Haustür irgendwie Motorisierung nachträglich vorzunehmen, ist halt sehr schwierig. Ist nahezu unmöglich.
Die muss raus, dann muss sie noch rein.
Korrekt, und das macht kein Mensch.
Ja.
Ganz klar. Aber wenn ich
und dann hat man sich die Zukunft verbaut sozusagen, mit so einer Entscheidung.
Man hat sich für die nächsten 30 Jahre festgelegt.
Ja.
Also wenn ich wirklich nur ein mechanisches Schloss drin habe mit einem E-Öffner, dann habe ich nur das.
Ja.
Gut, ich kann noch ein bisschen mit dem Profilzylinder arbeiten, aber sehr viele Möglichkeiten habe ich da leider nicht. Meine Mittel sind dann sozusagen ein bisschen, also wenn dann irgendwie Alarmanlagen reinkommen, wenn dann irgendwie Smart Home reinkommt mit irgendwelchen Features oder sonst irgendwas, kann das meine Tür so nicht.
Ja. Werden aber, ganz ehrlich, werden solche einfachen, in Anführungszeichen, also die normalen mechanischen Türen noch verkauft?
Ja.
Ja?
Ja.
Echt? Ich dachte, mittlerweile sind alle so mit Fingerscan und Iris-Scan und Voice-Erkennung wie ein Tresor aus dem Film.
Da muss man tatsächlich wirklich aufpassen. Also jeder, also auch wenn ich sage, verbau dir deine Zukunft nicht, aber überleg mal, du bist ja noch jung, du bist noch in dem Alter, wo du auch ganz genau weißt, okay, in den nächsten 30, 40 Jahren wirst du dich auch tagtäglich weiterentwickeln und wirklich so diese neue Input, neue Informationen von außen in dich aufsaugen. Es gibt aber Menschen, die einfach nur das, die wollen das nicht.
Die kennen das, haben wir schon immer so gemacht.
Ja, nicht abwertend anschauen. Das ist einfach nur, ich will nicht so viel Automatisation in meine Privatsphäre, in meine Umgebung reinlassen. Ich will das
nicht. Ach so, so eine bewusste Entscheidung.
Bewusste gegen Entscheidung. Die Technik. Ich will das einfach nicht. Also meine Eltern haben auch die Tür nur mit dem Schlüssel zugemacht, meine Großeltern auch. Ja. Und das war gut genug.
Ja, das ist okay. Und
wenn du das aber raushörst bei dem Kunden, dass er nur das haben möchte, dann solltest du ihm eigentlich mit dem Fingerprint nicht an die Pelle rücken, weil dann überschreitest du diese Grenze. Das dann mögen sie die Tür plötzlich nicht mehr.
Ja, ja, das stimmt. Aber was ich gemeint habe, ist, also auch nicht unbedingt negativ gemeint, aber haben wir schon immer so gemacht. Also es ist tatsächlich so diese Einstellung, hey, ich kenne es einfach nicht anders. Ich will das auch so haben, weil dann habe ich es im Griff, wortwörtlich. Ja. Ich kann den Schlüssel umdrehen und dann habe ich die Entscheidungsmacht, ist die Tür offen oder nicht. Und ich überlasse es jetzt nicht der Technik, weil da kann sich jemand einhacken, weiß was ich. Gut, sehr, sehr schwierig möglich, aber rein theoretisch möglich. Ja. Rein theoretisch.
Es ist alles möglich.
Es ist alles möglich, ja. Und deswegen, dieses haben schon immer so gemacht, also auch so aus dem Blickwinkel, ja, muss auch nicht negativ sein. Ja? Also natürlich kann man das so auslegen, aber muss nicht unbedingt negativ sein, weil man sich daran gewöhnt hat und das Handling sozusagen ist. Aber ich kenne auch auf der anderen Seite andere, also Leute, die sich jetzt dafür entschieden haben, die jetzt einen Fingerscan haben oder die Möglichkeit mit der App aus dem Urlaub die Tür zu öffnen oder zu schließen, die sehr froh drum sind, weil die im Urlaub sind und tatsächlich, da kommt jemand, will was abstellen, will was ablegen, Freunde, irgendwas hat man gekauft und dann sagen die, ich kann das ja nicht machen, vor die Tür hinlegen, will ich eigentlich nicht, das Ding kostet irgendwie 200 Euro und dann so, warte mal, ich mach dir mal kurz die Tür auf, ja, und dann machst du die Tür auf, der zieht sie wieder zu und alles ist gut, ja, also da gibt es ja überall die Vor- und Nachteile, ne?
Natürlich, aber meistens auch bei solchen Sachen, das muss der Kunde irgendwo gesehen haben.
Entweder
Freunde.
Ja, genau.
Irgendwo auch online, YouTube-Videos, es gibt auch sehr schöne.
Ja.
Oder man kommt in die Ausstellung absolut unbedarft und dafür sind die Fachhändler eigentlich auch da.
Dass man es mal live erleben kann.
Dass man darauf hingewiesen wird, dass man es testen kann, sehen kann. Eine selbstverriegelnde Tür ist schon cool.
Ja.
Hat was, ja. Bequemlichkeit, einfach Komfort. Wir denken ja auch alle daran, dass wir... Also deswegen kaufen wir diese fortschrittlichere Sachen für unser Zuhause, damit wir mehr Komfort im Alltag erleben dürfen.
Und es ist ja auch so was Typisches bei einem mechanischen Schloss, ist ja in der Regel, ich ziehe sie ja nur zu, ich schließe die Tür ja nicht ab. In der Regel. Bei 90% der Leuten machen das so. Ja? Mhm. Also ich glaube nicht, dass jemand... Außer ich gehe in Urlaub, dann mache ich vielleicht zu. Aber so im täglichen Anwendungsbedarf...
Steht sie versicherungstechnisch?
Da wollte ich gerade sagen. Ne?
Offen, die Tür.
Genau. Korrekt. Das ist ja was aus dieser Perspektive. Und das habe ich auch mal, das hat mich mal getroffen, wo ich gedacht habe, das gibt's doch nicht. Das kann man nicht. Die Tür ist doch zu, ich kriege die nicht auf. Nein. Aber genau der Punkt, versicherungstechnisch hast du nicht dafür gesorgt, dass dein Haus abgeschlossen ist. Korrekt. Und das ist ein ganz großes Thema. Habe ich das bei einer... Tür, die jetzt elektrisch mit Fingerprint und so weiter funktioniert, habe ich da auch das Problem?
Nein.
Habe ich nicht.
Weil wir haben grundsätzlich immer selbstverriegelnde Schlösser.
Ja.
Also in dem Moment, wo ich die Tür zugezogen habe, ob ich nach Hause gekommen bin, ob ich weggegangen bin, ist die Tür zu wie zu.
Die geht dann automatisch zu, ne?
Also die Fallen, die springen raus und die Tür verriegelt sich an zwei Punkten mindestens, manchmal an vier.
Ja. Und das ist...
Man hat aber trotzdem noch eine Zusatzfunktion. Hauptriegel, da wo ich den Schlüssel drehe, das sollte man auch wahrnehmen, wenn man in Urlaub zum Beispiel fährt.
Ja, genau.
Weil das ist auch sehr sinnvoll in dem Moment, weil wir haben ja immer diese Not- und Gefahrenfunktion. Mhm. Wir sollen von innen, auch wenn die Tür verriegelt ist, wir sollen von innen immer das Haus im Notfall so schnell wie möglich verlassen können. Ja. Ja. Und dafür ist es eigentlich auch gedacht, dass in dem Moment, wo ich die Klinke runterdrücke, fahren all meine Fallen zurück. Damit ich sehr schnell raus kann. Nur das wissen nicht nur wir.
Und das ist ein guter Punkt, ja, genau.
Und das mit dem Schlüssel klemme ich meine Klinke.
Okay.
Also das mit dem Schlüssel, wenn ich die von außen jetzt verriegelt habe, funktioniert diese Funktion von innen nicht mehr.
Ja.
Ich muss die Tür das erste Mal wieder mit dem Schlüssel zuerst entriegeln, damit alles andere wieder geht. Zusatzversicherung.
Wenn
du so willst.
Ja, ja, genau.
Oder, auch ganz coole Geschichte, kleine Kinder.
Ja.
Klinke runterdrücken.
Ja.
Das können sie sehr früh.
Sehr schnell.
Schlüssel drehen. Genau. Das ist so die Bewegung, die sie erst später lernen sollen.
Ja, 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 ja.
So, jetzt kriegst du Besuch.
Mhm.
Und die Mädels wollen sich irgendwie unterhalten. Und die Mama will nicht andauernd dem Kind hinterherrennen, dass er ja nicht aus der Tür raus kann, weil es kapiert in dem Alter noch nicht, dass draußen Gefahr, ne?
Ja.
Steckst du einfach den Schlüssel, drehst den Schlüssel um.
Ja.
Diese Not- und Gefahrenfunktion funktioniert zwar nicht, aber es ist ja nur für diese eine Stunde Ruhepause für die Mütter eigentlich oder für die Väter gedacht, ne? In dieser Zeit kann dein Kind das Haus nicht unbeaufsichtigt verlassen und...
Das ist auch gut.
Ja, bequem. Komfort.
Ja, ja, genau.
Wir sind wieder bei dem
Thema
Komfort.
Und das ist auch eine ganz gute Überleitung zum Thema Einbruchschutz. Es ist ja auch so ein Thema. Mhm. Jetzt ist natürlich ganz oft der Fall, okay, ich habe an den Fenstern, wenn ich jetzt also Thema Einbruchschutz tatsächlich dann behandle, dann habe ich an den Fenstern auch meine Fensterkontakte und so weiter. Das heißt, da überprüfe ich auch ständig, wird da was kaputt gehen oder nicht. Die Tür, welchen Einbruchschutz sollte die Tür haben, damit ich die reines Gewissens einbauen kann?
Also was sollte sie haben?
Was würdest du empfehlen, dass man
also mittlerweile verkaufen wir eigentlich die Haustüren mit mindestens RC2, also Resistance Class 2.
Ja.
Mindestens.
Genau.
Also RC2, RC3, also höher zu gehen, kann man natürlich machen. Effektiv bringt es dann aber auch nicht wirklich mehr. Mhm.
Was ist der Unterschied nochmal ganz kurz vielleicht?
Zwischen RC2 und RC3?
RC2, dass man das so ein bisschen einordnen kann?
Die Zeit, die man braucht, um quasi sich den Zutritt zu verschaffen.
Okay.
Und die Anzahl der Werkzeuge, die man dafür nehmen darf.
Okay.
Also bei RC3 hast du schon mal Kuhfuß, was du benutzen darfst, und Akkuschrauber.
Mhm.
Und das sind dann schon mal Werkzeuge, mit denen man verdammt vieles wirklich schaffen kann. Und wenn man nach...
Aber die machen auch Lärm und...
Ne? Natürlich.
Genau,
und
genau.
Wir sprechen ja immer von gewisser Zeit, die man pausenlos bearbeiten kann.
Ja, ja.
Und wenn du länger als 5 Minuten das Element pausenlos bearbeiten kann und insgesamt mit Pausen, mit Umschalten, mit Werkzeuge wechseln, trotzdem nicht die 15 Minuten überschreitest, das ist schon mal gut.
Ja, ja, ja.
Also alles, was länger dauert, ist so viel Aufwand, so viel Aufsehen, so viel Lärm, dass eigentlich keiner von den wirklichen Einbrechern sich sowas jemals antun würde.
Man muss ja auch dazu sagen, ja, wenn die irgendwo unbedingt rein wollen.
Nur 23% gehen durch die Haustür.
Das sind
gerade mal die Zahlen vom letzten Jahr.
Dann suchen die sich schon ihren Weg.
Ja.
Die meisten sind ja wirklich so, wir probieren es mal eine Minute lang und wenn es innerhalb der eine Minute nicht
klappt,
gehen wir weiter.
Korrekt.
Dann suchen wir uns jemand anders.
Korrekt.
Ja? Genau.
Genau so ist es.
Ja.
Weil im Grunde genommen so die ganzen Einbruchsicherheitsgeschichten, die helfen uns in erster Linie gegen die Unbedarften.
Genau. Ja.
Weil die das können, die können es.
Genau. Ja.
Also, und die das können, sie sehen es der Tür aus 20 Meter Entfernung an.
Mhm.
Was sie kann und was sie nicht kann. Und wenn sie dann schon mal so in dem Bereich RC2 ist, gehen sie einfach an die Tür dran.
Ja, und wenn ich da einen Straßenzug vorbeigehe und ich habe überall, ich sehe da, die Türen, die sind neu, die sehen gut aus, da ist eine, die ist irgendwie 20 Jahre alt, die hat vielleicht den Standard noch nicht. Ne? Und
richtig.
Dann gehe ich
richtig.
lieber da rein als bei den anderen, die ich jetzt schon gesehen habe. Genau.
Korrekt.
Wenn ich dann sozusagen als Einbrecher die Tür angeschaut habe, die sieht gut aus, dann sehe ich vielleicht das Garagentor. Und ich denke, vielleicht habe ich die Möglichkeit, von der Garage ins Haus nochmal reingehen zu können. Vielleicht habe ich da nochmal, ne, kann ich wechseln. Was für Sicherheitsanforderungen an die Garagentore gibt es?
Das gibt es mittlerweile. Also Garagentore gibt es mittlerweile auch in RC2.
Mhm.
Tatsächlich. Ob man sich das ins Haus holen möchte, das ist jedem Einzelnen auch selber überlassen.
Mhm.
Hauptsächlich... Also ganz ehrlich, auch schon mal versucht, ein neues Sektionaltor, was mit einem Antrieb runtergedrückt wird, mit dem Kuhfuß hochzuschieben.
Nee.
Unsere Jungs haben es machen müssen.
Okay.
Also sie haben dann letztendlich mit einer Säge...
Echt?
sich ein Loch in den Lamellen rausgesägt.
Nein.
Das war das Einfachste, ja.
Echt?
Ja. Es ist wirklich Tatsache.
Krass.
Es ist nicht,
weil der Motor halt verriegelt.
der Motor drückt. Der Motor drückt mit einer Kraft, also wirklich mit einer Kraft. Also ich müsste jetzt lügen. Ich habe irgendwie jetzt gerade mal 500 Newton im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, woher ich das habe.
Ja. Yeah.
Okay. Also es ist wirklich, es ist mit dem Kuhfuß, mit einer Manneskraft, also mit ein kräftiger Kerl, Handwerker, wirklich.
Schaffst du nicht. Nee. Okay. Und ja, da muss man sich natürlich die Frage stellen, das ist genauso so der Punkt, weshalb man dann auch in der Beratung darüber spricht. Ja? Mhm. Habe ich vielleicht dahinter eine tatsächlich Tür, die ins Haus führt, nochmal zusätzlich oder nicht? Was sichere ich dann lieber?
Meistens hat man aus der Garage noch eine Tür, die eigentlich so eine lepprige ist. Also weil ja, die muss ja nur auf und zu gehen, damit man in den Garten kann.
Oder sowas.
Und von der Gartenseite hat man ja meistens eine Terrasse und
bisschen
eine
ruhiger,
Tür.
Ein bisschen ruhiger, ich bin nicht an der Straße, ich bin nicht so präsent. Genau. Das ist so ein bisschen der Weg vielleicht.
Das ist dann der Weg.
Aber da muss man sich individuell immer anschauen, weil vielleicht habe ich auch noch sowieso nebendran ein Gartentörchen, wo ich dann sowieso reinkomme, da muss ich mir den ganzen Stress ja nicht machen.
Korrekt.
Ja, also deswegen, das ist und ganz individuell.
Außerdem, eigentlich. Das Tor muss nicht unbedingt sofort RC2-Prüfzeugnisse bekommen. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch sowas wie Buzzer. Also in dem Moment, wo ein Gegendruck von dem Antrieb wahrgenommen wird, das Ding schreit wie blöd. Wir hatten es einmal in der Ausstellung ausprobiert. So, okay. Das mache ich nie wieder. Das teste ich nicht mal für euch, weil das tut wirklich, also da bluten einem wirklich die Ohren.
Okay.
Und das hört tatsächlich die komplette Nachbarschaft. Ja. Also das ist...
Und das ist tatsächlich etwas, was am meisten, also am besten funktioniert, Aufmerksamkeit zu erregen durch solche Sachen. Und da sind, also eigentlich 100% der Einbrecher sind dann eigentlich ganz schnell weg, weil die merken, okay, da passiert was.
Ja, ich muss weg. Wer weiß, kommen da jetzt gerade mal noch irgendwie 10.000 Leute da rausgeschossen oder sonst irgendwas. Ja klar, weil das sind ungewöhnliche Geräusche. Ja. Das sind keine Geräusche, die normalerweise ein Tor machen würde.
Genau.
Und dann ist man erstmal verschrocken.
Okay, so, jetzt, habe ich mir die Tür angeschaut, die Garagentor und so weiter, okay, jetzt merke ich, okay, das Haus sieht gut aus, das sind die Elemente von Elementares drin.
Natürlich,
da brauche ich gar nicht einzubrechen.
Und auch noch fachgerecht eingebaut, bitte?
Fachgerecht eingebaut. Ich kann ja auch, ich kann ja zu euch kommen und sagen, hey, guck mal, Garagentor, du hast mich beraten und so weiter, ja, Tür, Haustür, Garagentor, ich kaufe mir jetzt diese Haustür und baue die selbst ein. Ich kann das. Ich habe schon mal ein Loch gebohrt und IKEA-Schrank aufgebaut.
Also es gibt nichts, was es nicht gibt.
Okay.
Es gibt tatsächlich Menschen, die sehr handwerklich begabt sind.
Ja.
Und die...
Wenn man einen IKEA-Schrank aufbaut, dann ist man handwerklich begabt.
Ich sage jedes Mal, ich gehe immer von mir aus. Also ich habe zwar linke Pfoten, ich kann tatsächlich nichts.
Okay.
Also wenn ich irgendwann ein Loch in die Wand bohren muss, das kriege ich vielleicht hin, mit Schweißausbrüchen, mit allem Pipapo, aber alles andere traue ich mir einfach nicht zu.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich sehr handwerklich begabte Menschen.
Ja.
Es gibt die.
Ja.
Habe ich auch schon mal in der Ausstellung zu genügend gesehen. Aber... das merke ich ja schon mal in dem ersten Gespräch. Die stellen auch die Fragen anders da.
Ah ja,
das ist gut. Du merkst, also wenn da plötzlich Kenntnisse kommen, wenn sie von Mauerwerk sprechen und von Putzdicke und von sonst irgendwas, denkst, okay, er hat sich das im Vorfeld angeschaut. Er stellt die Fragen genauso, wie ein Handwerker jetzt an mich stellen würde. Also okay, dann könnte man das dem vielleicht tatsächlich dann auch zutrauen. Bei bestimmten Sachen, bei den Haustüren, also wenn man gescheit mit der Wasserwaage umgehen kann, wenn man Bedienungsanleitungen durchliest.
Ganz guter Punkt.
Montageanleitungen.
Ah, nee, das brauchen wir nicht. Weiter geht's.
Nee, mittlerweile sind sie auch tatsächlich sehr gut gemacht.
Ja,
klar. Also es gibt auch Videos von fast von jedem Hersteller. Gibt es wirklich Videos. Du kannst es sowohl bei dem Hersteller auf der Seite anschauen, auch bei YouTube stellen sie solche Videos rein. Und wenn ein Mensch auch danach noch sagt, ich traue das mir zu, na dann traut er sich das zu.
Ja.
Und wenn er noch im Vorfeld mir sagt, dass er Bodeneinstand von 15 cm braucht, dann hat er mich schon mal gewonnen.
Okay. Das heißt, du machst es auch dann bei dir davon abhängig, wie man im Gespräch ist.
Natürlich.
Wenn er dann nachher sagt, oder wenn der aber halt nicht die richtigen Fragen stellt.
Dann sage ich eigentlich auch direkt, weil dann bin ich... Also ich möchte meine Zeit nicht umsonst verplempern, ich möchte aber auch den Menschen diese Ärgernisgeschichten ersparen, so gut es geht. Und der Moment, wo ich merke, okay, die Fragen sind aber absolut daneben.
Ja.
Sowas würde meine Mama fragen, aber nicht der das einbauen möchte.
Ja.
Dann sage ich, ich bitte Sie inständig,
ja,
lassen Sie es.
Ja.
Also so viel kostet die Montage von einem Fachbetrieb nicht. Mhm. Nehmen Sie das bitte in Kauf. Sie werden nicht glücklich, wenn Sie das selber machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Regel hören Sie dann auch auf einen.
Ein ganz wichtiges Thema ist ja auch das Thema des Aufmaßes.
Ja.
Weil ich kann zwar eine Tür bestellen oder ein Garagentor oder was auch immer, wenn ich aber von vornherein die falschen Angaben habe oder nicht die fachgerechten Angaben habe, dann habe ich ja von vornherein das Problem schon drin. Dann kann nachher alles richtig gemacht worden sein, aber wenn der Anfang nicht passt, fällt alles andere um. Wie gehst du damit um, wenn jetzt Kunden kommen und sagen, ah, ich habe dein Aufmaß gemacht, das wird so passen?
Als Anhaltspunkt würde ich das nehmen,
gar kein Thema,
natürlich. Grobe Punkt, genau. Weil irgendwie kommt er will ja auch irgendwo so Preisrichter, genau, dann später genannt werden. Das reicht mir vollkommen aus.
Genau, okay.
Allerdings, wenn auch Montageleistung von uns oder von einem unserer Partner gewünscht wird,
ja.
Also das letzte Angebot, die Bestellung, mhm, erfolgt erst nach erfolgtem Aufmaß von den Leuten, die das montieren.
Ja.
Ja. Weil jeder braucht dann mehr oder weniger Luft. Jeder achtet auf bestimmte Sachen. Jeder hat seine Tricks auf Lager. Ja. Und deswegen, also ich würde niemals irgendwie vorgreifen und sagen, okay, der Kunde hat wirklich einen Laser zur Hand gehabt, der hat es gemessen, mhm, du brauchst nicht mehr rauszufahren. Vielleicht verläuft irgendwo noch oben ein Rohr.
Mhm. Oh ja.
Und das aber erst nach 3 Meter Einschubtiefe.
Ja.
Ich brauche aber 3,20 Meter.
Ja.
So, was mache ich dann?
Ja.
So, wenn ich da bin, mit dem Tor.
Ich habe jetzt auch was erlebt. Da wurde eine Tür eingebaut im Keller, also eine Kellerwohnungseingangstür, also von außen sozusagen. Und dann hat man die ganz normal befestigt. Und hat dann nach oben, auch im Sturzbereich, gebohrt, nach oben gebohrt und obala, da war eine Entwässerungsleitung. Also Entwässerungsrohr, was nicht an dieser Stelle sein darf, ja, mhm, ist aber da gewesen. Mhm. So, und dann hat man das Problem gehabt. Du hast ein Loch gehabt, das musste jetzt abgedichtet werden, das musste jetzt, das Ganze wurde gestoppt und so weiter und so fort. Es war ein Handwerksbetrieb, aber der hat halt auch keine Röntgenaugen. Deswegen, aber da geht es dann wiederum darum, dass wenn ich das jetzt selbst gemacht hätte, dann hätte ich dann natürlich ein Riesenproblem und müsste gucken, wie ich damit klarkomme. Dadurch, dass es ein Fachbetrieb gemacht hat, die haben sich halt darum
haben
gekümmert.
Haben sich um alles gekümmert. Das ist nämlich das Thema.
Genau.
Wenn irgendwelche so verdeckte Geschichten dann plötzlich zum, also bei Renovierungen kann das durchaus passieren. Das hast du mit Sicherheit auch schon öfters gehabt.
Ja.
Also so wie du es gesagt hast, Röntgenaugen hat keiner von uns.
Ja.
Wir versuchen wirklich alles auszuschließen. Wir versuchen alles mal zu prüfen, ob die Wand auch wirklich im Wasser ist, ob die Wandstärke auch überall die gleiche, mhm, ist, ob irgendwo Leitungen verlaufen, die wir erahnen können, dann müssen, yeah, wir ja schon mal dann auch schon, das sehen wir auch schon mal. Mhm. Aber wenn man die nicht mal erahnen kann und die absolut verdeckt sind, dann ist es Pech, das kann passieren, aber dann ist Fachbetrieb da.
Ja.
Dann wird sich um die weiteren Schritte gekümmert.
Ja.
Und dann bist du nicht alleine da und sagst, Gottes Willen, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Ich habe einen Bodensee hier bei mir im Keller und
muss damit jetzt klarkommen und, ja, weiß gar nicht, was ich tun. Ja, genau, das ist der Punkt. Ja. Jetzt sind wir von den Hauseingangstüren zu den Garagentoren nochmal zurück zu den Hauseingangstüren. Wenn ich jetzt so mir eine Hauseingangstür anschaue, da gibt es ja auch da gibt es ja den Fantasie, kann man ja freien Lauf lassen, da gibt es ja alles Mögliche.
Ja.
Was sind aber solche Trends, wo du sagen würdest, hey, das schaut irgendwie ganz gut aus oder das ist etwas, was echt gerade irgendwie aktuell sehr interessant ist?
Also, was ich persönlich als aktuell sehr interessant empfinde, sind die Echtholzeinlagen.
Okay.
Also wirklich Echtholz.
Ja.
Naturstein,
mhm,
Fliese.
Okay.
In unterschiedlichsten Optiken.
Ja.
Das ist einfach haptisch anders da, das ist optisch anders da, das ist außergewöhnlich. Beleuchtungen im Griff.
Oh ja.
Sieht, mm, hammermäßig aus. Mm. Bei verschiedenen Herstellern, bei verschiedenen Griffen ist immer toll.
Mhm.
Was jetzt schon wieder mal so ein paar Mal kam, und also gefällt mir außerordentlich gut, mhm, aber das ist wiederum mein Empfinden.
Ja, ne? Klar, natürlich.
Klassische Türen. Klassische, okay, Türen nicht in weiß, in Anthrazitgrau.
Okay.
Sieht ulkig aus.
Mhm.
Wirklich Kassette mit Verleistungen, mit, okay, Lichtausschnitten und in Anthrazitgrau.
Okay.
Hat was.
Ja.
Mhm.
Okay. Lassen wir mal so stehen. Griffmulden oder allgemein Griffe.
Ja.
Da gibt es ja auch, also wir sind ja eigentlich so historisch betrachtet, sind wir noch 100 Jahre zurück, sind wir ja von einem einfachen Griff gekommen, wo man eigentlich nur zuschließen konnte mit irgendwie Schloss dran, was auch immer. Irgendwann hat sich es weiterentwickelt, Klinke, bis hin zu Griffen, die dann irgendwann ein Edelstahl waren. Irgendwann waren sie so hohe, schöne, hohe Griffe. Mittlerweile gibt es ja da auch Entwicklungen. Was ist da an aktuell so interessant?
Dass wir von dem komplett runden Stangen auf diese Halbrunden umgegangen sind.
Okay, die Halbrunden sind also vorne flach?
Dass die vorne flach sind. Okay. Also von vorne erwecken sie anscheinend von so einer eckigen Griffstange, die aber nicht so gut in der Hand liegt. Ne?
Ja, genau.
Die ist halt kantig.
Und
die ist von dem Gefühl her, nach hinten in unserer Handfläche ist sie rund, also angenehm.
Ja.
Und ich habe trotzdem die kantige Optik von vorne. Das finde ich schon mal sehr schön. Dann ist der Trend bei Mulden, hast du schon mal gesagt, stimmt da auch wirklich. Verschiedene Mulden, jeder Hersteller hat seine eigenen. Bei manchen sind sie auch wirklich in das Türblatt eingearbeitet, bei manchen sind sie so ein bisschen aufgesetzt. Mhm. Aber jeder hat irgendwie so sein Produkt. Aber ja, das ist etwas, wo nach außen, nach vorne eigentlich gar nichts mehr rausragt.
Ja. Finde ich auch ganz schön, ne?
Nein.
Also ich persönlich.
Also ich mag das auch, das würdest du auch sehen, wenn du durch meine Ausstellung durchlaufen würdest. Ich mag das sowohl im Bereich Haustüren als auch im Bereich Innentüren, aber es ist wiederum das Thema, wer mag was.
Ja, ja, klar.
Also so viele Menschen, so viele Vorstellungen, so viele... deine Hand muss es auch noch mögen. Mhm. Abgesehen davon, dass es deinem Augen gefällt.
Ja.
Das muss auch deine Hand mögen.
Ja, ja, ja.
Weil
deswegen muss man es anfassen und gucken, ob das haptisch einem passt oder
richtig,
nicht. Ne?
Richtig.
Ja, genau.
Und dann, jetzt überleg mal, wir zwei, ne, wir ticken anders da, aber in der Familie sind meistens auch zwei verschiedene Vorstellungen und die muss man versuchen, irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und
wenn noch die Vorstellungen der Kinder dazu kommen, dann wird es ganz kompliziert. Wenn die schon so weit sind, dass die dann mitreden wollen, ja?
Doch. Also das kommt tatsächlich öfters mal. Aber erstaunlicherweise, also je nachdem, wie alt die Kinder sind, wie fortgeschritten sie sind, auch in ihren Vorstellungen, hören die Eltern sehr oft tatsächlich auf die Kinder.
Ich habe den Fall gehabt, das ist bei meinem Bruder, der wollte auf die Fassade Photovoltaikanlagen oder Module drauf machen, auf dem Dach hat er das schon, da wollte er noch so eine Reihe zusätzlich auf die Fassade drauf machen, damit er auch im Winter ein bisschen bessere Ausbeute hat. Und hat das, hat ein schönes Bildchen gemacht, wie er das zusammenmontiert hat und so weiter. Und dann hat die Tochter gesagt, so 12, das geht. Wie sieht denn das aus? Unser Haus, unser schönes Haus ist dann damit verstandet. Und dann hat er gesagt, so, ja, okay, alles klar, gut, dann müssen wir halt nach einer anderen Lösung suchen. Aber tatsächlich, ne, ab einem gewissen Alter dürfen die ja auch mitreden. Und ich finde es ja auch völlig in Ordnung, dass man die auch mit einbezieht.
Ich habe bei mir tatsächlich so einen Fall. Das ist die Familie, die ich schon seit 10 Jahren betreue. Und wahrscheinlich werde ich das noch länger betreuen.
Weil die seit 10 Jahren bauen, oder?
Nee, das sind verschiedene Häuser.
Ah, gut.
Man wächst.
Gut.
Und vor 10 Jahren, da waren die Kinder, die haben 2 Söhne und die Kinder waren so in dem Alter 12, 15. Ne?
Ja.
Die Haustüren fürs Zuhause wurden von den Söhnen im Grunde genommen ausgesucht.
Okay.
Das war der Große, der 15-Jährige hat schon mal so seine Anliegerwohnung sozusagen gekriegt.
Ah.
Genau. Und deswegen die Haupttür für die Eltern und für den kleineren Sohn sind auch noch von ihm bestimmt worden. Er hat ganz genau gewusst, was für eine Glasscheibe er haben möchte.
Okay.
Bitte schön mit 15, Madras Pavel. Wer kennt denn bitte Madras Pavel mit 15? Ja, wirklich.
Okay.
Und Tatsache war, dass die Eltern jetzt nach 10 Jahren ein neues Haus gekauft haben.
Okay.
Und die 10 Jahre waren sie mit deren Matras-Pave-Glasscheibe so glücklich, dass die jetzige Tür, die jetzt gerade eingebaut wurde, die haben jetzt Klarglas genommen.
Ah.
Weil die haben geschlossenes Türblatt und Riesenseitental.
Yeah.
Und die Sonne hat gesagt, da hinten ist eine Treppe. Und die Stufen sollte man sehen. Das ist ein Gestaltungsmerkmal.
Okay.
Und deswegen nehmen wir bei dem Seitental Klarglas. Die haben es genommen.
Gut.
Aha. Und dann habe ich gesagt, bei der dritten Tür, und das kommt wahrscheinlich schon, weil der studiert Architektur jetzt gerade.
Ich wollte gerade sagen, da hat er dann den Beruf richtig. Der hat
wirklich das Händchen dafür. Genau. Er sagt, okay, wenn er dann soweit ist und seine eigene Tür haben möchte, bitte.
Dann kommt er wieder vorbei, sehr gut.
Gehe ich mal davon aus.
Ja, sehr gut, sehr cool.
Aber das ist wirklich cool, so. Cool. Also ja. Kinder entscheiden wirklich mit und die Eltern hören auf die Kinder.
Ja. Wir haben jetzt über die Oberflächen, Griff, Mulde, Technik, Haustür, also Hauseingangstür gesprochen. Wenn wir jetzt ins Gebäudeinnere gehen und uns die Innentüren anschauen, was habe ich da für Möglichkeiten? Ich kenne, angenommen, ich kenne jetzt die Standardtür, weiß, meine ganz normale Klinke, die ich habe in der Hand, Edelstahl. Ja, dann komme ich hier rein und denke mir so, denke mir nichts Böses und schaue mich dann so ein bisschen um und dann sehe ich solche Sachen hier und denke mir so, okay, da fehlt doch was, das ist doch nur, da fehlt unten noch ein Loch, was ist denn da los?
Also es kommt immer drauf an, ne? Als was empfindet man eine Tür? Es ist einfach ein Brett, was das Loch zumachen sollte?
Ja.
Oder ist es tatsächlich ein Gestaltungselement?
Ja.
Und wenn das ein Gestaltungselement ist, was für ein Ziel verfolge ich? Möchte ich so clean sein wie möglich, so geradlinig, so plan sein wie möglich, oder möchte ich irgendwas, was dann sagt, bam, da bin ich groß.
Auffallend.
Auffallend, ja. Bin ich eher klassisch? Bin ich eher modern? Bin ich eher, weiß ich nicht, farbtechnisch so wiederum clean wie möglich, oder ich will holzig und aufregend und wild, und für das alles gibt sowohl die technischen als auch die optischen Entscheidungen. Und das können wir alles. Und wir können das zeigen. Und dann gibt es auch noch die technischen Geschichten, was wir schon mal vorgenommen hatten mit diesen Raumspartüren, wenn plötzlich dann irgendwie Dach im Wege steht oder wenn plötzlich, nachdem ich mein Bad geplant habe, mein Waschbecken bei der Tür im Wege sein würde und ich habe aber keine Möglichkeit, die Tür woanders dahin zu öffnen, also muss ich nach einem anderen Weg irgendwie suchen. Können wir.
Geht. Ja. Wenn man sich das so anhört, wie du das gerade beschrieben hast, diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten, und wenn jetzt jemand wirklich so unbedarft kommt und der hat noch nicht die Vorstellung, er weiß nicht.
Womit beginne ich?
Hast du so eine Couch, wo die sich hinlegen und du bist der Psychologe und du darfst dann einfach mal erzählen? Also das ist ja ganz viel Psychologie dabei, was du machst. Also das kommt du musst ja ganz viel herausfinden, mit Fragen rauskitzeln, worum es denn tatsächlich geht bei denjenigen.
Selbstregend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also irgendwann mal, du hast irgendwann mal die Erfahrung. Vor 11 Jahren hatte ich tatsächlich diesen Fehler gemacht, da habe ich auf die Leute wirklich eingeredet. Und dann nach einer 3-stündigen Beratung haben sie zwar, also habe ich mein Know-how komplett auf sie runterprasseln lassen, die standen aber nach 3 Stunden da und waren überfordert.
Verwirrt,
Waren einfach überfordert. Und dann ist es eigentlich auch niemandem was Gutes getan worden. Also erstens, ich habe 3 Stunden Zeit dafür investiert. Zweitens, die Leute sind keinen Schritt weiter, weil sie wollen einfach nur wegrennen. Die finden mich zwar ganz toll, aber die wollen jetzt gerade mal gar keine Türen mehr.
Weil die dann auch merken, oh, das ist ja sehr komplex.
Das ist sehr komplex, das sagen
wir. Wenn man jetzt einmal alle Infos rausgibt, dann, also es gibt ja auch viele.
Ich dachte, ich will nur eine Tür.
Ja, eben, genau.
Ja, natürlich, es ist nur eine Tür, aber es gibt tatsächlich nur sehr, sehr viel. Ja. Und deswegen von vornherein, also alle Informationen, wirklich mein ganzes Wissen müssen sie nicht haben.
Eben.
Ja. Ich muss nur bei denen rausgekitzelt kriegen, was brauchen sie denn wirklich? Und das kriegt man hin.
Und wenn du dann sozusagen jetzt bei den Innentüren das Ganze anschauen würdest, was gibt es da für Möglichkeiten? Also jetzt Magnetverschluss oder was gibt es denn da nochmal für Schönes?
Ja, war was Schönes. Es gibt auch tatsächlich sehr viele Sachen. Also abgesehen davon, dass wir gerade mal von vornherein von einer stumpfen und gefälzten Tür schon mal.
Okay, lass uns damit anfangen. Stumpfe oder gefälzte Tür?
Stumpfe und gefälzte Tür. Da muss der Mensch sich eigentlich dann auch entscheiden. Will ich so eine oder will ich so eine? Was ist der Unterschied? Genau. Bei der stumpfen Tür bin ich nicht wandbündig. Erstmal, ich bin zage und das Türblatt in einer Linie. Ich bin da bündig. Ich sehe die Bänder nicht, weil die innen verdeckt sind. Ich sehe hier auch kein Schließblech.
Das ist genau das, was hinter uns ist jetzt, ne?
Jein.
Nein?
Das ist noch cooler.
Aha, jetzt kommen wir wieder.
Jetzt kommen wir zu der Geschichte, genau. Also die stumpfe Tür ist auf der Seite stumpf, wo ich die zu mir ziehe.
Ja.
So, jetzt stell dir mal vor, du kommst in ein Haus, in einen Flur, wo du gleich im Flur vier Türen hast. Garderobe, Gäste-WC, Küche, Wohnzimmer.
Ja.
Jetzt gehen zwei davon nach innen auf und zwei davon nach außen auf. Mhm. Jetzt hätte ich eigentlich gerne so eine stumpfe Tür, weil Tektusbänder, so diese verdeckliegenden Bänder, das gefällt mir. Magnetfallenschloss, das finde ich auch ganz toll. Aber ich möchte, wenn ich reinkomme, meine Haustür, meine neue tolle Haustür geöffnet habe und im Flur in meiner Entrance stehe, also wirklich so Eingangsbereich, und die Türen zu sind, möchte ich die gleiche Optik haben. Ich möchte einfach, dass die also bündig sind.
Ja.
Dafür gibt es die. Aha. Das ist eine Reverse-Öffnende. Also,
die das heißt, da weiß ich nicht, in welche Richtung die aufgeht, mehr oder weniger.
Bei der weißt du es im Moment nicht, nein.
Okay.
Also, aber ich habe Bündigkeit im Flur bei allen Vieren.
Okay, ja.
Und zwei davon gehen tatsächlich in den Flur auf und zwei davon gehen in den jeweiligen Zimmer auf.
Kannst du uns noch, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage, die sich ganz viele stellen, und das weiß ich auch, kannst du uns ganz kurz erklären, was DIN rechts und DIN links ist?
Ja.
Das sorgt ganz oft für ganz viel Verwirrung.
Ja.
Oder?
Ja. Ja. Also das habe ich ganz am Anfang so beigebracht. Denk mal wie eine Tür. Denk wie eine Tür. Mhm. Irgendeine Schulter von dir ist irgendwo angelehnt. Also du stehst mit der Schulter am Rahmen.
Ja.
So. Und wenn du so aufgehst und die Schulter, also du drehst dich so und die Schulter bleibt aber am Rahmen, dann bist du eine rechte Tür. Weil das ist dein rechter Arm. Wenn du so stehen bleiben musst und dich so bewegen darfst, dann bist du eine linke Tür.
Das ist doch eine gute Erklärung. Ich glaube, jetzt kann man es verstehen, oder? Also, wenn man es jetzt nicht verstanden hat, dann einfach nochmal zurückspulen, nochmal anhören. Aber das ist cool, ja, cool. Ja.
Denk so wie eine Tür.
Denk wie eine Tür, ganz einfach.
Da, wo meine Schulter
fest
bleibt,
ist,
genau.
Da sind die Bänder.
Da sind die Bänder.
Und das ist dann da.
Ja, was machst du bei der Tür, wo du die Bänder nicht ziehst?
Da hast du ein Problem.
Genau. Nein, hast du nicht,
ja,
weil also, die Schulter ist immer noch
am Rahmen. Genau.
Ja,
genau.
Das ist ja
genau,
das Gute.
Genau, richtig. Genau, Tektusbänder hast du gesagt.
Ja.
Stichwort. Sehr schönes Stichwort. Was kann ich mir darunter vorstellen, wenn ich keine Ahnung habe jetzt?
Wenn du keine Ahnung hast, normalerweise, das, was man normalerweise kennt, diese aufgesetzten Bänder bei einer gefälzten Tür. Das ist so das typische.
Sieht man nicht. Nein, okay, das zeigen wir später.
Das sind die typischen, so diese Rahmenteilstück, Flügelteilstück, also Papa, Mama, da wo das Türblatt einfach so angehoben werden kann, rausgehängt werden kann, zur Seite gestellt werden kann. Also
kennt jeder.
Das war schon. Immer so.
War schon immer so, genau. Haben schon immer so gemacht.
Genau.
Ja.
Also die sieht man, die sind da. So, jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Abwandlungen, dreiteilige, da wo man nicht geschwind das Türblatt aushängen kann, aber trotzdem, die sind halt da, sichtbar.
Ja.
Tektusbänder, das sind Bänder, die zwischen dem Tür und dem Rahmen eingebaut sind. Die sehe ich nicht. Mhm. Die sehe ich erst dann, wenn ich das Türblatt geöffnet habe. Mhm. Dann sehe ich diese Verbindung. Die werden wirklich reingefressen, die werden eingelassen. Mhm. Also ganz schicke Geschichte. Dreidimensional verstellbar, ganz toll, funktioniert.
Funktioniert, sehr
funktioniert.
Gut.
Und, bei weißen Türen musst du natürlich immer ein bisschen aufpassen bei diesen verdeckligen Bändern. Du musst ja diesen Umriss, diesen Spalt, ne? Ich bleibe jetzt an der Augen hängen.
Ja.
diesen Spalt musst du immer im Auge behalten.
Okay.
Weil wenn du Tür gut eingestellt hast, ne, hast du so ungefähr 2 mm, so ein bisschen so wie Schatten und
genau.
zu sehen.
Ja. Da muss man gucken, dass man es richtig aus.
Genau. Dass die Wände hoffentlich gescheit sind. Naja, das Element kann verdammt viel. Die Wände müssen dazu aber dann auch passen.
Das muss alles zusammenstimmen. Okay, Bänder haben wir.
Magnetfallenschloss. Das kennt man ja bei den normalen Türen wiederum. Da guckt immer so diese Falle. Mhm. Normalerweise bei der gefälzten Tür haben sie auch keine Möglichkeit, an dieser Falle hängen zu bleiben. Mhm. Weil die ja durch diesen Falz von dem Türblatt abgedeckt ist. Mhm. Bei einer stumpfen Tür würde die Falle einfach hier rausgucken. Mhm. Und das ist natürlich ganz toll, jedes Mal, wenn du an so einem Türblatt vorbeigehst, also bei meiner Körpergröße, das ist genau die Stelle, wo ich die Falle jedes Mal mitnehmen würde. Mhm. Tut natürlich erstens weh, zweitens ist es ärgerlich und drittens, wenn ich die Tür zumache, würde sie mir meinen Rahmen verkratzen. Mhm. Wäre natürlich auch blöd.
Ja.
Wenn ich eine Magnetfalle habe, habe ich erstmal an der Kante nichts. Es guckt nichts raus.
Es ist wir
schauen uns das auch nur an. Ja. Es ist einfach bündig. Und wenn ich die Tür zumache, im Schließblech, im Rahmen, ist ein Magnet. Und er zieht diese Falle raus. Mhm. Und dann ist die Tür zu. Die jäckelt nicht. Um die zu öffnen, muss ich wiederum die Klinke runterdrücken, damit ich das entkopple. Ja. Und dann geht die Tür auf. Funktioniert mittlerweile auch bei gefälzten Türen.
Okay.
Gut, bei gefälzten Türen ist es kein Muss in dem Sinne. Es ist ein Gimmick, aber es ist was Tolles.
Aber ist toll.
Es ist wirklich was Tolles.
Aber eine relativ simple Technik eigentlich, wenn man so aus der technischen Seite betrachtet. Ne? Aber,
Richtig, aber bei der Einarbeitung in das Türblatt oder in die Zarge, bei diesen Schließblechen, wenn wir nachher das mal anschauen, du wirst sehen, das ist einfach bündiger, einfach ein bisschen anders da gearbeitet. Das
ist angenehm auch.
Ne? Mhm, das ist wirklich angenehm. Wo das auch noch ganz cool ist, bei Glastüren.
Okay.
Glastüren haben natürlich diese, man kennt das, ne? diese Kastenschlösser, diese großen Dinger, die eigentlich klobig sind und da guckt die Falle immer raus. Und an der bleibt man natürlich dann auch immer hängen.
Ja, ja, ja,
die kann durch nichts abgedeckt werden.
Ja, ja, ja.
Und da die Magnetfalle, da sagt Ihnen jede Frau Danke dafür.
Okay, also wir haben die Bänder, wir haben Magnetfallenschloss, wir haben die Bündigkeit.
Die Bündigkeit ist aber so das Thema, ne? Bündigkeit, womit?
Wir hatten jetzt über die Zarge gesprochen,
genau.
Also bündig mit der
bündig
Zarge.
Bündig mit der Zarge, das ist das eine, aber Wand, Zarge und Türblatt, da bündig, das ist
das
noch
ist
eins
Next
drauf.
Level. Okay,
genau.
Jetzt schauen wir uns mal Next Level an. Brauche ich dafür eine spezielle Zarge dann auch oder kann das jede Zarge mir machen?
Nein, jede kann es nicht. Mhm. Also entweder arbeite ich mit einer, zwar Umfassungszarge, aber mit einem Blindstock.
Okay.
Und das muss ja extra schon so vorbereitet sein. Also, dass ich eine plane Tür haben möchte. Also eben diese Bündigkeit, Wand, Zarge, Türblatt.
Genau.
Wenn ich das haben möchte, muss ich das wissen, bevor meine Wände stehen.
Okay.
Also im Nachgang sowas zu machen, ist sehr schwierig. Und schluckt mir verdammt viel von meinem Durchgangsmaß.
Das wollte ich gerade sagen. Man kann es ja theoretisch machen.
Man kann alles.
Aber du verzichtest dann einfach auf die Breite. Deswegen sollte man es ist ja auch, viele sagen ja, ach gut, Innentüren, das machen wir dann später irgendwie. Aber ich muss es ja schon vor dem Rohbau wissen, genau wegen diesem Problem.
Richtig.
Weil wenn ich ein Durchgangsmaß brauche von 90 cm, weil ich da die Barrierefreiheit brauche etc. Und ich habe aber meine Öffnung, die ist darauf aufgeschimmelt auf eine Umfassungszarge und jetzt will ich aber eine bündige Tür haben, dann habe ich da ein Problem, dann kann ich das nicht mehr machen.
Korrekt.
Deswegen muss ich das von vornherein wissen.
Korrekt.
Und entsprechend von vornherein genauso mit einplanen. Deswegen auch natürlich für die Bauherrschaften immer wieder das Thema, je früher ich alle Informationen habe, die ich brauche, desto besser kann ich das einarbeiten, desto besser kann ich das einplanen und mit berücksichtigen nachher.
Dazu muss ich aber sagen, da ist aber dieses gemeinsame, also Zusammenspiel, also Endkunde, Architekt, Fachhandel, wirklich notwendig.
Ja.
Weil ich weiß, dass jetzt am Samstag zu mir Kundin kommt, die war jetzt vor einem Monat bei mir, der Handwerker hat sie zu mir geschickt. Und dann sind wir tatsächlich auf das Thema Wandbündigkeit gekommen. Und das hat sie absolut angesprochen, das hat ihr top gefallen, das will sie im Grunde genommen haben. Und dann haben wir gesagt, stehen bei Ihnen denn die Wände schon? Nein, aber mein Architekt hat schon alles geplant. Er sagt, weiß er, dass Sie das haben möchten? Nein, aber ich schicke ihm jetzt gerade mal geschwind die Bilder, dann geht es dann schon. Er sagt, nicht immer. Bitte schauen. Und das Ende vom Lied, nach einem Monat, kommt sie jetzt am Samstag zusammen mit dem Architekt.
Ja.
Weil sowas tatsächlich durchgeplant werden muss.
Ja.
Also sie muss das jetzt noch nicht bestellen, darum geht es ja nicht.
Ja, aber das, was
aber dass sie das wirklich haben möchte und zwar genauso haben möchte, das muss jetzt schon geplant werden. Weil wenn die Löcher da sind, sind sie da.
Eben.
Dann reagieren wir nur.
Eben.
Aber im Moment können wir noch agieren.
Genau.
Und das ist, finde ich, auch sehr sinnvoll. Und dafür wäre zum Beispiel auch die Fachhändler von Elementaris auch dafür da. Rechtzeitige Planung von solchen Geschichten. Weil von alleine kommen die Leute normalerweise nicht drauf hin.
Das wäre auch so ein bisschen auch vielleicht was ich auch nochmal sagen wollte, ist, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, an alle, die sich mit dem Thema Hausbau auseinandersetzen, mal so eine Hauptmessage rauszugeben, wann sollten die sich denn bei euch melden? Also viel zu früh sollte man ja auch nicht machen. Zu spät ist es dann, wenn es schon eigentlich, wenn die Löcher schon drin sind, weil dann habe ich mir vieles schon verbaut, wortwörtlich. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? In welcher Phase? Wo soll ich denn sein in meiner Planung, damit ich da bei euch mal mir vielleicht vorab Informationen einhole, Inspirationen einhole, damit ich das vielleicht noch umsetzen kann? Weil ich dann vielleicht was sehe, was, wie du gerade in deinem Beispiel gesagt hast, weißt du, auch auf andere Sachen bezogen, dass ich was sehe und denke, hey, genau das hätte ich gern.
Mhm. Ach, schwierig zu sagen, weil zu früh, das ist immer so ein Thema, wenn man sich zu früh darum kümmert, also ich denke mal, wenn schon die ersten Pläne gibt, wenn schon die Genehmigung gibt und die ersten Pläne gibt,
ja,
da sollte man sich schon mal wirklich so damit ein bisschen auseinandersetzen. Man muss nicht, also man muss keine finale Entscheidung treffen.
Ja.
Darum geht es ja nicht.
Ja.
Aber einfach schauen, gucken, sich wirklich so Eindrücke irgendwo abspeichern. Gefällt mir nicht, interessiert es mich nicht. Okay, man hat ja auch ein gewisses Budget zur Verfügung.
Ja,
ne?
Natürlich, klar.
Und dann gleich, okay, das finde ich ganz toll, okay, das kostet aber dann, wenn ich das umsetzen würde, 5.000, suche ich doch mal nach einer anderen Variante und stecke die 5.000 vielleicht mal woanders da rein. Also das ist sinnvoll, vielleicht mal ein bisschen rechtzeitiger anzufangen, damit zu jonglieren.
Ja.
Damit man hinterher nicht ständig irgendwelche Kompromisse schließen muss.
Mhm.
Also Kompromisse muss man sowieso immer schließen.
Ja, ja, ich denke auch. Also so wie du gesagt hast, eigentlich wenn du die Genehmigungs... Also du hast ja eigentlich, wenn du die Genehmigungsplanung einreichst, hast du ja so eine Sollpause, bis die Genehmigung da ist und so weiter. Und wenn die Genehmigung wieder zurückkommt, bevor man in die Ausführungsplanung geht. Weil in der Ausführungsplanung wird ja dann nachher festgelegt, was mit den Türen passiert, ne, die Rohbreite, dann die Steckdosen, die damit... Also das ist ja der Punkt, ne? Wenn ich jetzt beispielsweise eine gewisse Breite festgelegt habe, habe meine Elektroplanung darauf basierend aufgebaut, jetzt wird die Tür 10 cm breiter, weil ich das auf einmal haben will.
Korrekt.
Dann muss ich auch die Elektroplanung an...
Also genau deswegen kommt der Architekt jetzt am Samstag. Genau
das,
deswegen.
Das ist ja ein Rattenschwanz, der auf einmal dann losgetreten wird, den man vielleicht so gar nicht am Anfang berücksichtigt hatte. Mhm. Deswegen, wenn man das am Anfang festlegt und von vornherein einfach die 10 cm mehr drin hat, dann ist es ja noch einfacher, dann kann man ja damit umgehen. Weißt du, das ist so ein bisschen der Punkt.
Ja, sagen wir mal so, auch wenn das jetzt Hickmeck bedeutet, ne, die Pläne gerade mal umzuschmeißen, aber die Wände sind noch nicht da.
Ja, genau.
Es ist zwar Aufwand, aber man kann noch was reißen.
Genau, es ist noch möglich.
Wenn die Wände schon da sind und die Leitungen schon liegen, dann müssen wir damit arbeiten, was da ist.
Genau.
Und dann vielleicht irgendein Thema, irgendein Projekt, irgendeine Lösung, die einem besonders gefallen würde, gar nicht mehr in Betracht ziehen dürfen.
Mhm.
Weil die dann, außer dass sie gut aussieht, alles andere eigentlich weniger komfortabel macht.
Ja.
Das sollte eigentlich sowohl gut aussehen sein, als auch komfortabel sein.
Jetzt geht es ja auch nicht nur um die Breite, die uns was verbaut werden kann, sondern auch um die Höhe. Da ist ja auch immer ganz interessant zu wissen. Es gibt auch, also wie würde mich das erstmal deine Meinung interessieren. Wie siehst du das? Standardhöhe, 2,1 Meter oder hoch oder raumhoch oder wo bist du irgendwie angesiedelt, wo du sagst, hey, das ist eine schöne Tür?
Ich persönlich?
Du persönlich.
Ich bin kurz.
Kurz.
Okay. Ich komme durch jede. Also Standard mit 98,5, da habe ich kein Problem mit.
Ja.
Bei den größeren Menschen, und du gehörst für mich schon mal zu den größeren Menschen, finde ich die 2,11er Höhe komfortabler.
Ja.
Auf jeden Fall komfortabler. Einfach nur das Gefühl, dass da nichts kurz vom Kopf irgendwie verläuft, das ist schöner.
Ja.
Ansonsten die optische Geschichte, ob man raumhoch arbeitet oder nicht raumhoch arbeitet. Also es gibt natürlich wirklich ganz tolle Projekte. Also es muss zum Raum passen.
Mhm.
Wiederum die Kundin, die jetzt am Samstag kommt, bei denen geht es um die raumhohe Türen. Die haben gar keinen Sturz. Und die Degenhöhe ist jetzt gerade mal 2,62 Meter, glaube ich. Mhm. Das kann ich noch, Gott sei Dank.
Mhm.
Und deswegen muss man dann tatsächlich schauen, dass das dann auch passt. Aber... Entscheidung liegt, also
natürlich,
die Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
Ja, muss
also technisch ist es machbar.
Genau darum geht es.
Sowohl das eine als auch das andere.
Ja.
Von der praktikablen Seite, Gott, im Renovierungsbereich, wenn die Öffnung halt tatsächlich nur 1,90 Meter ist, dann habe ich nur 1,90 Meter zur Verfügung. Also ich habe dann immer noch kein Problem.
Mhm. Bei mir wird es knapp.
Genau. Ja. Aber das, da an den Stürzen irgendwie rumzudoktern, macht dann auch kein Mensch. Weil du weißt ja auch nicht, was dich da erwartet bei Renovierung. Bei Neubau planen, 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 planen.
Also ich persönlich finde auch eigentlich so die höheren Türen ganz schick. Was ich natürlich ganz, ganz toll finde, sind halt eben die raumhohen Türen. Aber ich glaube auch, die müssen halt eben entsprechend eingesetzt werden. Also nicht überall, nicht einfach pauschal überall, sondern halt vielleicht da, also Wohnbereich oder Wohn-Essbereich, wenn da es eine Abtrennung gibt und die ist eigentlich so eine leichte Trennung sozusagen. Das heißt, ich habe die Tür mal offen, mal geschlossen oder sowas.
Hast du am Samstag einen Termin bei mir?
Nein. Okay. Geht es genau darum? Wohnbereich, Essbereich, ja, genau. Das ist so typisch, aber das sind genauso typische Anwendungsbeispiele, oder? Das ist ja, dass man da eigentlich versucht, die Decke läuft durch und dann habe ich irgendwie eine Tür, die schließt dann einfach so ab, wenn ich es mal brauche, aber eigentlich ist die offen und das sind genauso die Themen, oder? Weswegen, ja. Wofür dann du auch da bist?
Natürlich, natürlich, natürlich. Es gibt ja auch sehr viele Lösungen. Du weißt ja selber, es geht nicht nur um die Raumhohltüren, es geht auch um Schiebetüren in der Wand laufend, vor der Wand laufend, um Glastüren, um Lösungen mit allen Schikanen, was du dir vorstellen kannst. Also auch, dass wir dann zum Beispiel sowas wie Sockelleisten mal schon mal irgendwie in besonders flach Thema. Oder ja. bevor Estrich gegossen wird, sogar solche bei Sichtbetonböden schon mal vorsehen können, rechtzeitig und nicht, hätte ich es gewusst, hätte ich genau das genommen und jetzt habe ich aber irgendwas draufkleben müssen.
Ja.
Alpha Dipsch.
Ja, aber genau die Punkte, die sind eben entsprechend wichtig, dass man das von vornherein halt eben mit berücksichtigt. Ich sage immer, man muss miteinander reden auf der Baustelle, das ist entscheidend. Oder auch in der Planungsphase.
Auch in der Ausstellung. Wenn die Leute hierher kommen, zum Beispiel um eine Zimmertür anzugucken, dann geht für, sie haben auch noch das. Aber wie ist es denn, wenn ich das so oder so mache? Und dann fängst du an, Fragen zu stellen. So geht es nicht. Aber was können wir da machen?
Genau. Jetzt habe ich auch gesehen, ihr habt in der Ausstellung eine Tür, die bei Bedarf automatisch aufgeht.
Ja.
Das ist so wirklich so Science-Fiction-mäßig, ne? So Star Trek war das doch, oder? Wo man dann so zück und dann geht die Tür auf und man geht durch und dann geht sie wieder zu. Hast du da ein Anwendungsbeispiel für uns, wo das auch im ganz normalen Haus, sage ich mal, eingesetzt werden kann? Man kennt es natürlich vom Gewerbe oder Gastronomie und so weiter und so fort, aber jetzt im ganz normalen Haus?
Also ich habe das zweimal für ganz normale Häuser verkauft, also wirklich für normal wie normal. Das eine Mal, oder es sind zwei solche Fälle gewesen, aber die sind identisch, behindertengerechtes Umbauen. Also wenn bei den Menschen schon mal irgendwelche Krankheitsbilder vorhanden sind und man weiß auch ganz genau, es wird, also man kann das nicht mehr aufhalten. Man kann das nur ein bisschen vielleicht langsamer verlaufen lassen, aber irgendwann mal wird die Muskelkraft eigentlich gar nicht mehr da sein. Und für größere Strecken wird auch schon mal Rollstuhl gebraucht. Und ansonsten, man hat diese Kraft nicht mehr, um die Tür zu öffnen.
Ja.
Man möchte sich aber trotzdem, solange es geht, diese Mobilität und diese Selbstständigkeit bewahren, ohne dass man ständig irgendjemand rufen muss oder sonst irgendwas. Ja. Bad. Und dann hat man einfach einen Taster, weil auf den Taster drauf zu drücken, ist natürlich deutlich einfacher, als die Klinke runterzudrücken und die Tür zu öffnen. Das ist also, es kommt einem super einfach vor, ne? Aber es ist trotzdem, wenn du die Muskeln nicht da hast, es ist anstrengend, das kriegt man tatsächlich nicht hin. Und dann Taster betätigen, die Tür geht auf, dann kannst du dich mal, kannst dir die Zähne putzen, dir das Gesicht abwaschen und wieder genau das gleiche Taster drücken, rausgehen. Das ist genial. Oder auch ohne Taster, nur mit dem Bewegungsmelder. Wobei das mit dem Bewegungsmelder, das war mein anderer Anwendungsfall, das ging um die Hunde.
Echt? Okay.
Das war tatsächlich eine zweiflügelige Schiebetür zwischen dem Wohnraum und Essraum und die haben große Hunde. Also richtig große Hunde.
Ja.
Und die wollten nicht, dass die Hunde sich jemals ausgeschlossen fühlen. Also sie wollen eigentlich, dass im Raum im Esszimmer die Türen zu sind, aber wenn die Hunde rein wollen, sollen sie jederzeit reinkommen können.
Ja, aber das ist ja...
Und also, dann ist Bewegungsmelder auf die Hunde gerichtet.
Wenn ich das jetzt nicht hätte, dann entweder sind die Klinken dann oder die Türblätter dann verkratzt, weil die das dann selbst versuchen aufzumachen irgendwann.
Oder die Hunde traurig.
Oder ich habe dann irgendwelche Keile oder sowas, die ich dann unten hinmache, dass die Tür nicht zuschnappt und so weiter. Ja, solche Behilfsmaßnahmen. Aber das ist ja dann eigentlich also eine praktikable Lösung für alle Tierliebhaber, sage ich mal. Ne?
Ja. Genau. Ja. Und sagen wir mal so, egal wie krank oder bescheuert oder auch übertrieben sich das anhört, aber die Hunde haben, die kennen das Thema, das sind Familienmitglieder, auch wenn es nur Hunde sind.
Jetzt hast du auch vorhin schon die Raumspartür angesprochen und wir haben das nochmal angerissen, also auch als Beispiel genannt, Dachschrägen und so weiter. Also ich habe eine Tür, wie kann ich mir das vorstellen, für diejenigen, die jetzt rein zuhören und nicht mit dem Video dabei sind, für das Video werden wir das jetzt einblenden, wie die Raumspartür funktioniert, aber für die Zuhörer, ich habe eine Tür, die geht normalerweise auf, ich habe ein Blatt, das hat 85 cm angenommen, das geht auf und dann hat es irgendwo einen Gegenstand, der stört, die Tür komplett aufzumachen. Mhm. So kann ich dann meine Tür zur Hälfte teilen, mehr oder weniger.
Zwei Drittel, ein Drittel.
Oder zwei Drittel, ein Drittel, sodass ich dann eigentlich Platz gewinne. Und wenn dahinter, du hast vorhin schon gesagt, ein Waschbecken ist, habe ich die Möglichkeit, das trotzdem aufzumachen. Oder ich habe eine Dachschräge, die oben schlägt die Tür an.
Damit oben die Tür nicht anstößt, bevor
kann
man
ich
so
das
diese
angeschrägt. Ja, genau. Ja. Die Alternative wäre tatsächlich eine
angeschrägte Tür.
Gibt es auch. Oder ein Waschbecken, was dann unten so einen Stopper hat oder sowas, damit die Tür nicht ständig gegen
den Waschbecken... Ja, da geht aber die Tür auch nicht vollständig auf.
Aber die geht nicht vollständig auf, genau. Das ist, ich habe tatsächlich den Fall jetzt erlebt, bei mir im Bekanntenkreis wurde eine neue Wohnung übernommen für die Mutter. Die hat sich jetzt eine Wohnung gekauft. Die geht ins Bad rein und die Badtür stößt gegen das Waschbecken. Genau der Fall. Genau der Fall. Wo ich dann auch gesagt habe, blöd, ja, also ist jetzt Neubau, hätte man jetzt auch anders machen können, blöd, aber jetzt ist es so, das Einzige, was du machen kannst, ist entweder damit leben oder du baust diese Tür aus und baust dir halt eine andere Tür ein, die das machen kann.
Korrekt.
Die zwei Möglichkeiten gibt es dann, oder?
Korrekt.
Was wären noch so Anwendungsbeispiele für so eine Raumspartür, wo du sagst, das ist auch sinnvoll?
Also ohne, also ganz normale Sachen, Dach, klar, Waschbecken auch klar. Wenn der Flur zu schmal ist und die Tür nach außen aufgeht, damit die Tür nicht im Gang steht, weil, also das war dann das erste Mal, wo ich die verkauft habe. Jetzt stell dir mal vor, hier ist, also kommst du in die Wohnung rein, hier ist gleich das Bad, die Tür geht nach außen auf. So, jetzt ist die Dame aber mit einem Rollator.
Aha.
Also um die Tür zu öffnen, also sie muss dann quasi komplett an dem Bad irgendwie vorbeigehen, dann mit dem Rollator so, bis sie die Tür öffnen kann, das ist relativ schwierig. Also es ist zwar kein Rollstuhl, mit dem Rollator hantiert man ja leichter, das ist ganz trotzdem, klar, aber es ist unbequem ohne Ende. So rausholen kann sie nicht, weil der Flur lässt es nicht zu, das ist wirklich so eine ganz schmale Kiste gewesen. Die Tür ging gerade auf und da waren glaube ich noch 10 cm bis zu der außerliegenden, also gegenüberliegende Sockelleiste.
Okay, boah, das ist knapp. Das ist knapp.
Ja, gelinde gesagt. Ja. Und dann war das natürlich mit dieser Raumspartür gar nicht mal so übel, weil die Tür durfte immer noch nach außen geöffnet werden und die Frau konnte trotzdem an der Tür vorbeigehen. Weißt du, weil nach außen steht ja nur so ein bisschen, nur ein Drittel von meiner Tür und dann ist es okay.
Ja.
Es ist zwar immer noch kein Palast raus geworden, aber
trotzdem Abhilfe geschafft.
Genau.
Ja,
ja. Oder, was natürlich auch super wichtig ist, deswegen, du wirst es auch bei unserer Tür sehen, dass die Klinke auch ein bisschen tiefer gesetzt ist, also auf eine behindertengerechte Norm. Bei den Leuten mit Behinderung, bei denen, die wirklich mit dem Rollstuhl unterwegs sind. Jetzt überleg mal, du fährst mit dem Rollstuhl an die Tür ran. Du greifst die Tür an der Klinke, dann, um die Tür zu öffnen, musst du mit der Tür zusammen mit dem Rollstuhl nach hinten fahren. Dann die Tür aufschieben, dann wieder nach vorne fahren. Die Tür bleibt dann offen, weil blöderweise kannst du ja schlecht irgendwie so machen, denke ich mal. Und bei so einer Raumspartür kannst du die Tür öffnen, im Rollstuhl sitzen bleiben, kannst die Tür zumachen und wieder genauso rausfahren. Das ist einfach nur Komfort auch für solche, die Behindertenhilfe brauchen.
Ja. Das ist eigentlich die Vielfalt die man, also man merkt, ja, jetzt in unserem Gespräch, ja, wir sind jetzt von den Hauseingangstüren über das Garagentor, Einbruchssicherheit, wir haben über ganz viele Themen jetzt gesprochen, ja, über dann Innentüren, da gibt es ja auch so viel, was man nochmal, da können wir ja nochmal stundenlang drüber sprechen.
Mit Sicherheit.
Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir reisen jetzt schon an einer Stunde, also die Stunde ist schon fast rum oder ist schon rum. Das entwickelt sich ja auch ganz schnell, also die Zeit ist ja auch verflogen, aber da merkt man auf einmal, man redet vermeintlich nur über Türen und man hat da so viel Information. Das ist genau das, was du gesagt hast. Du weißt, du hast so viel Wissen, du hast so viel Information, die du geben kannst. Die Frage ist, wann brauche ich welche Information, um das einfach richtig einordnen zu können? Und genau das ist so ein bisschen der Punkt. Ja? Wir sind auch von den ganzen Sachen wie Sicherheit und Haptik und das, was ich an Ausstattung haben kann, bis hin zur Barrierefreiheit und Hilfen im Alltag, also ganz normale Automatisierungen und so weiter. Also ganz praktische Sachen eigentlich, die ich alle jetzt hier mit berücksichtigen kann, ne? Die ich natürlich bei einem Fachhändler in einer Beratung anders ansprechen oder anders besprechen kann wie anderswo.
Natürlich.
Und darum geht es ja auch, dass man halt einfach Spezialist ist für Türen, Toren und damit sich auch entsprechend auskennt. Ne?
Ja.
Ja, genau. Dankeschön, Olga, für dieses angenehme Gespräch, für die ganzen Informationen. Wenn ihr, liebe Zuhörer nochmal oder Zuschauer und Zuhörer, Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, schreibt die aber auch gerne bei Instagram, bauherr-werden, einfach mal nutzen oder per E-Mail info@bauherr-werden.de. Kommt gerne hier vorbei und lasst euch hier von der Olga beraten.
Sehr gerne.
Habt ihr auch sicherlich gemerkt, dass es da eine Vielfalt gibt. Die ganzen Fachhändler von Elementaris werden auf jeden Fall in der Beschreibung bzw. in den Shownotes verlinkt sein. Da könnt ihr deutschlandweit gucken, wo ihr gerade angesiedelt seid und wo der nächste Elementaris-Fachhändler vorhanden ist, sodass ihr dann darauf zugreifen könnt und auf den gleichen Service zugreifen könnt, wie wir dann jetzt hier besprochen haben. Danke, Olga. Hast du noch eine abschließende, das Schlusswort, das gebührt an dir, das darfst du dann gerne sagen. Ansonsten, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke auch recht herzlich und einfach an alle, die bauen. Die Ohren steif halten, das wird schon.
Dankeschön.